Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele von Sydney. Um 14.09 Uhr unserer Zeit entzündet die von den Aborigines abstammende Athletin Cathy Freeman das olympische Feuer. Höhepunkt der Eröffnungsshow und zugleich Gäste gegenüber den Ureinwohnern Australiens.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit einer farbenfrohen, symbolträchtigen und perfekt inszenierten Feier haben die 27. Olympischen Sommerspiele der Neuzeit in Sydney begonnen. Schätzungsweise mehr als 3 Milliarden Menschen verfolgten an den Fernsehschirmen den Start des weltweit bedeutendsten Sportereignisses. Sie sahen eine folkloristische Zeitreise durch den 5. Kontinent und auch eine Friedensgeste der beiden jahrzehntelang verfeindeten koreanischen Staaten.
Diesem Augenblick fieberten 110.000 Zuschauer im Stadion entgegen. Ganz Australien hatte lange darüber gerätselt. Wer würde die olympische Flamme entzünden? Bis zum Schluss hatte man dieses Geheimnis streng gehütet. Jetzt ist es gelüftet. Cathy Freeman, die Aborigine-Athletin. Eine große Verbeugung der Australier gegenüber den lange diskriminierten Ureinwohnern. Shane Gould, Don Fraser und all die anderen Sportlegenden stehen beiseite. Das Land ist über seinen Schatten gesprungen. Die olympische Flamme ist entfacht. Es war der spektakuläre Höhepunkt dieser Eröffnungsfeier, die in ganz anderem Stil begonnen hatte. Da nahm Nikki, das 13-jährige Mädchen aus Sydney, die Zuschauer mit auf eine wundersame Reise. Ihr Traum führt durch die Geschichte des australischen Kontinents. Die Tiefsee, farbenprächtig inszeniert. Die Eröffnungsfeier begann mit ruhigen, intensiven Impressionen. Keine Hollywood-Show. Nikki begegnet den Ureinwohnern Australiens. Jakapura, der Mythenerzähler, weiht das Mädchen ein in das spirituelle Erbe der Aborigines. Die Würdigung ihrer Kultur vor 3 Milliarden Fernsehzuschauern ist auch eine politische Referenz an die Ureinwohner. Weiter geht die Zeitreise in die Moderne. Nikki, die kleine Australierin, und der Jakapura sehen, wie die Menschen Brücken bauen. Die braucht Australien, ein Schmelztiegel von Einwanderern aus allen Kontinenten. Dann der Einmarsch der Nationen. Die deutsche Mannschaft kam mit 194 Athleten ins Stadion, angeführt von der erfolgreichsten Kanutin der Welt, Birgit Fischer. Erstmals marschierten die Koreaner wieder gemeinsam ein. Eine politische Sensation, beide Länder befinden sich formal noch im Kriegszustand. Die Einigung kam erst kurz vor den Spielen zustande. Die Olympischen Spiele in Sydney haben begonnen mit vielen großen und kleinen Versöhnungsgesten.
In Sydney wurde erstmals der olympische Eid der Sportler mit einer Dopingklausel versehen. Im Namen aller Athleten versprach die australische Hockeyspielerin Hawks, die Regel zu respektieren und sich dem Sport ohne Doping und Drogen zu verpflichten. In den letzten 10 Tagen vor den Spielen sind bereits 19 Dopingfälle bekannt geworden. Zuvor hatte China schon 27 Sportler zurückgezogen, unter anderem wegen Dopingverdachts. Im Streit um die hohen Treibstoffpreise steht die Bundesregierung nach wie vor zur Ökosteuer. Nicht sie sei schuld an den steigenden Energiekosten, sondern die Preistreiberei der Konzerne, betonte Bundesfinanzminister Eichel. Die Union besteht dagegen darauf, die Ökosteuer ersatzlos zu streichen. In der Koalition wird stattdessen weiter überlegt, wie besonders hart betroffenen Gruppen geholfen werden kann.
Als der Kanzler am Nachmittag zum offiziellen Besuch nach Spanien abflog, war die Grundsatzentscheidung längst gefallen. Es gibt keinen schnellen Ausgleich für die vom Benzinpreisschock gebeutelten Autofahrer. Der SPD-Fraktionsvorsitzende hatte zuvor klargemacht, dass die rot-grüne Koalition sich derzeit noch nicht festlegen will.
Wir behalten uns vor, diese Entwicklung sehr genau zu beobachten, was die Benzinpreisentwicklung angeht, und werden dann Ende des Jahres über Maßnahmen beraten, ob und gegebenenfalls welcher Art noch etwas hinzukommt.
Im Klartext, der Finanzminister bleibt bei seiner harten Linie. Die Ökosteuer wird wie geplant zum Jahreswechsel angehoben. Im Parlament vermied Eichel jeden Hinweis auf konkrete Entlastungen für die hohen Benzinpreise und verwies lediglich auf Hilfe für sozial Schwächere, die aber mit der Erhöhung der Ökosteuer direkt nichts zu tun hat. Er warnte jedoch die Opposition.
Es wäre gut, wenn Sie nicht noch draußen versuchten, das Volk aufzusetzen. Denn eins, bei allem Ärger, den ich bei den Menschen verstehen kann, aber eine Verantwortung haben auch Sie, nämlich die enorm positive Entwicklung in Deutschland nicht wieder in Gefahr zu bringen durch unsinnige Aktionen, die uns keinen Punkt weiterführen.
Doch die Opposition macht bei der Ökosteuer weiter Druck. Nicht nur die nächste Erhöhung soll weg, die Ökosteuer soll ganz verschwinden.
Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion beabsichtigt mit diesem Gesetz, die Ökosteuer zum 31.12. des Jahres 2000 auslaufen zu lassen.
Die CDU weiß allerdings, dass sie dafür im Parlament keine Mehrheit hat.
Die Bundesregierung rechnet zwar mit Protesten, nicht aber mit einer Blockade der Benzinversorgung. Sie will deshalb den Druck standhalten und erst einmal abwarten, wie sich die Benzinpreise in den nächsten Monaten entwickeln. Ob es also zu einer Hilfe für die Autofahrer kommt, ist im Augenblick noch völlig offen.
Der Bauernverband will seine Proteste gegen die hohen Treibstoffpreise fortsetzen. Präsident Sonnleitner erklärte, in der Koalitionsvereinbarung sei ausdrücklich festgehalten, dass bei der Entscheidung über die Ökosteuer auch die Preisentwicklung auf den Energiemärkten berücksichtigt werde. Für die Beibehaltung der Steuer sprach sich der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall Busch aus. Er sagt im Deutschlandradio Berlin, ohne die Ökosteuer drohten höhere Lohnnebenkosten und das würde dem Arbeitsmarkt schaden. Wegen der Blockaden der vergangenen Tage in Belgien und Frankreich mussten bei Opel und Ford vorübergehend die Bänder stillgelegt werden. In mehreren Werken konnte der Nachschub nicht rechtzeitig geliefert werden. Eine Reihe von Schichten fiel deshalb in der vergangenen Nacht und heute früh aus. Der Betriebsrat von Opel forderte, die Lagerhaltung am Werk wieder mehr auszubauen.
Auf den Straßen dauert der Protest gegen die hohen Spritpreise an. In Bremen legten rund 200 Lastwagen sowie Dutzende Taxen und Traktoren den Verkehr vorübergehend lahm. Im Schritttempo umkreiste ihr Konvoi die Innenstadt, um der Forderung nach Steuererleichterungen Nachdruck zu verleihen. In Sachsen behinderten mehrere hundert Landwirte und Kleingärtner durch langsames Fahren den Verkehr auf mehr als 20 Autobahnzubringern. Größere Staus blieben jedoch aus. Im europäischen Ausland weiten sich die Proteste aus. In den Niederlanden hatten die Transportverbände zu einer Sternfahrt nach Den Haag aufgerufen. In spontanen Aktionen blockierten wütende Lkw-Fahrer jedoch mehrere Autobahnen. Zahlreiche Staus waren die Folge. Im südwestspanischen Merida begleiteten 4000 Demonstranten einen Konvoi von Fuhrunternehmern und Bauern. Auch in Irland und Polen gab es ähnliche Proteste. In Italien konnte die Regierung hingegen durch Steuersenkungen von 12 Pfennig pro Liter Diesel Blockaden abwenden.
Die Börsendaten. Nach starken Schwankungen im Laufe des Tages lagen die deutschen Aktienkurse in Frankfurt am Abend im Minus. Der deutsche Aktienindex DAX wurde mit 7014 Zählern notiert. Der neue Marktindex NEMAX 50 sank auf 5938 Punkte. Der Euro verlor seine Gewinne von gestern wieder. Der Referenzkurs wurde mit 86,15 Cent festgelegt. Die US-Währung kostete damals 2,2702 Mark. Bundeskanzler Schröder ist heute zu seinem ersten offiziellen Besuch nach Spanien gereist. Am Abend kam er in Segovia mit Ministerpräsident Aznar zusammen. Gesprächsthemen sind unter anderem die hohen Ölpreise und der schwache Euro. Höchste Sicherheitsstufe gilt morgen, wenn der Kanzler ins Baskenland reist. Schröder wird von Innenminister Schily und Verteidigungsminister Scharping begleitet.
Es ging anfangs etwas steif zu, heute Abend zum Auftakt der alljährlichen deutsch-spanischen Konsultationen. Bundeskanzler Schröder ist das erste Mal offiziell in Spanien. Mit dem konservativen Regierungschef José María Aznar scheint ihn keine besondere Herzlichkeit zu verbinden. Eine Einladung Aznars zu einem Privattreffen während Schröders Mallorca-Urlaub hatte der Bundeskanzler ausgeschlagen, dagegen aber Vertreter von Spaniens oppositionellen Sozialisten getroffen. Mit betonter Herzlichkeit für die Kameras sollte das überspielt werden. Im Landschloss Granja de San Ildefonso bei Segovia, nördlich von Madrid, geht es bis morgen Vormittag unter anderem um Euroschwäche und Ölpreis. Außerdem treffen sich die Fachminister des Innern für Kultur und Verteidigung zu Themen wie Zuwanderung, ETA-Terror oder Rüstungsgeschäften. Denn beim Verkauf der staatlichen spanischen Rüstungsbetriebe Santa Barbara kommt voraussichtlich nicht Krauss Maffei Wegmann zum Zug, sondern deren US-Konkurrenz. Obwohl die Spanier über 100 Leopard-Panzer zu Vorzugspreisen mieten konnten und trotz einer Technologiepartnerschaft. Ein Beispiel dafür, wie viel Sand inzwischen im deutsch-spanischen Getriebe knirscht. Die Deutschen empfinden die Spanier als egoistische Abgassierer und Blockierer innerhalb der EU. Und die Spanier wiederum die Deutschen als arrogant und bevormundend, obwohl die Spanier inzwischen längst wirtschaftliche Musterknaben sind. Morgen besucht Schröder mit Aznar und dem spanischen König das Museum des Bildhauers Chillida in Hernani im Baskenland. Dort steht die Skulptur, die das neue Kanzleramt schmücken soll. Aznar und der König sind in Hernani verhasst, wo der politische Arm der ETA regiert. Mit Ausschreitungen wird gerechnet.
Die UN-Mission im Kosovo hat Mira Markovic, der Frau des jugoslawischen Präsidenten Milosevic, die Einreise in die Provinz untersagt. In Pristina hieß es heute, die Politikerin habe Auflagen für Wahlveranstaltungen im Kosovo nicht eingehalten. Außerdem seien Unruhen zu befürchten, wenn die Frau des Präsidenten in der Provinz auftrete. In 10 Tagen werden in Jugoslawien Parlament und Präsident neu gewählt. Das Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine soll 14 Jahre nach der Katastrophe nun endgültig Ende des Jahres stillgelegt werden. Der letzte Reaktor werde Mitte Dezember vom Netz gehen, erklärte Präsident Kutschma bei einem Treffen mit der EU in Paris. Als Gegenleistung hatten die größten Industriestaaten der Ukraine mehrere Milliarden Mark versprochen. Damit sollen moderne Kraftwerke finanziert werden.
Die neue europäische Trägerrakete Ariane 5 ist in der Nacht erfolgreich vom Raumfahrtgelände Kourou in französisch-Guyana gestartet. Kurz danach setzte sie 2 Kommunikationssatelliten aus. Der eine soll in Europa für die Übertragung von digitalem Fernsehen sorgen, der andere für Radioprogramme und Internetdienste in Nordamerika und der Karibik. Nach den Schwierigkeiten in der Einführungsphase der neuen Rakete war dies der 3. erfolgreiche Einsatz der Ariane 5 bei einem kommerziellen Flug.
Trotz internationaler Proteste ist in den USA ein weiterer Häftling hingerichtet worden. Der italienischstämmige Amerikaner Barnaby wurde in der Nacht in Greenville im US-Bundesstaat Virginia mit einer Giftinjektion getötet. Ein Gericht hatte ihn wegen Mordes an seiner Freundin zum Tode verurteilt, obwohl während des Verfahrens Beweismaterial zeitweise verschwunden war. Barnaby selbst beteuerte bis zuletzt seine Unschuld. Er ist in diesem Jahr in den USA das 68. Hinrichtungsopfer.
Hochwasserkatastrophe in Südostasien. Bislang sind in den Wassermassen mindestens 107 Menschen ums Leben gekommen. Allein in Kambodscha und Laos starben 94 Menschen, mehr als 600.000 mussten ihre Häuser verlassen. Der Fluss Mekong hat den höchsten Pegel seit rund 70 Jahren erreicht. Doch noch immer geben Meteorologen keine Entwarnung. Sie gehen davon aus, dass das Hochwasser weiter ansteigt. Nach Angaben von Hilfsorganisationen wächst derzeit die Gefahr von Epidemien. Zudem seien große Teile der Reisanbauflächen zerstört.
Der Verleger und Zeichner Rolf Kauka ist tot. Er war der Schöpfer der Comicfiguren Fix und Foxy. Schon Anfang der 50er Jahre erschienen seine ersten Geschichten und waren ein jahrzehntelanger Erfolg. Erst vor 5 Jahren wurden die Fix und Foxy Comics eingestellt. Für sein Werk erhielt Kauka das Bundesverdienstkreuz. Wie es heute bekannt wurde, ist er vor 2 Tagen in den USA im Alter von 83 Jahren gestorben. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 16. September.
Von England zieht ein Tief zur Nordsee und lässt morgen seine Gewitterwolken über Deutschland kreisen. In Osteuropa haben diese Wolken kaum eine Chance, denn dort hält eine Hochdruckzone dagegen. Davon profitiert in den nächsten Tagen auch der Osten Deutschlands ein wenig. So bleibt es heute Nacht von Brandenburg über Thüringen bis nach Bayern gering bewölkt. Örtlich bildet sich allerdings Nebel, während sich von Westen kräftige Regenfälle mit Blitz und Donner ausbreiten. Am Vormittag gewittert es im ganzen Land. Ab den Nachmittagsstunden lockern die Wolken aber auch gelegentlich etwas auf. Der Wind bläst aus südlichen Richtungen, zum Teil mit starken Böen. In der Nacht 10 bis 14, entlang des Rheins 15 bis 17 Grad. Am wärmsten wird es morgen in der Lausitz mit 20 Grad, sonst 16 bis 19 Grad. Sonntag im Westen regnerisch, weiter östlich meist trocken und auch die Sonne zeigt sich. Montag im Nordwesten einzelne Schauer, sonst teils wolkig, teils sonnig. Dienstag im Westen wieder etwas mehr Regen, während im Osten sommerliche 26 Grad erreicht werden.